Schafft Lando Norris noch das große Formel-1-Comeback in der WM 2026, wie es Max Verstappen fast letztes Jahr gelungen ist? Wir sprechen darüber mit unserer Formel-1-Insiderin Bianca Galloff. Hi Bianca.
Hallo Alex, hallo zusammen.
Ja Bianca, du hast ja dazu sogar eine Kolumne geschrieben. Ja, das könnte Lando Norris ja vielleicht noch schaffen, wenn er jetzt alle Rennen gewinnt, Antonelli mal Zweiter wird und bei den Sprints ein ähnliches Szenario, dann hätte er es ja fast. So die leichte Theorie. Ja, jetzt hat Lando Norris die letzten zwei Rennen gewonnen. McLaren, die Updates fruchten, sie haben eine eigene Motorenabteilung mittlerweile. Also McLaren läuft's richtig rund und auch Lando Norris hat ja einen guten Entwicklungssprung hingelegt, um das alles mal so rundherum abzukürzen. Erst einmal, traust du das Lando Norris tatsächlich noch zu und wie siehst du seine Entwicklung?
So, jetzt hole ich erstmal Tempo raus. Hast du alles sehr schön zusammengefasst. Aber um überhaupt auf so eine mutige These kommen zu können, wie ich sie ein klein wenig in meiner Kolumne angerissen habe, habe ich mir dich als Vorbild genommen. Und zwar aus dem letzten Jahr, nach Monza. Du wirst dich sehr gut erinnern. Du wolltest unbedingt einen Kommentar schreiben, dass Max Verstappen noch Weltmeister werden kann. Und ich habe gesagt, oh, also ja, okay, na, wenn du unbedingt willst, dann mach. Also ich habe damals ja selbst nicht dran geglaubt, bis irgendwann dann später, als ich merkte, alles klar, er holt auf. Aber du warst es, der als erster diese steile These vertreten hat. So, und jetzt ist ja Lando Norris in einer ähnlichen Situation, würde ich das jetzt mal so sagen. Lando Norris ist aus meiner Sicht immer noch kein Max Verstappen, aber der Rückstand, den er hat, der ist, wenn man den von Verstappen aus dem letzten Jahr sieht, der über 100 Punkte betrug, dann ist der von Norris locker aufholbar, muss man ja dann fast schon so sagen. Und was mich eigentlich viel mehr zu dieser These gebracht hat, ist die Tatsache oder das Gefühl, was ich habe, dass sich Norris im Vergleich zum letzten Jahr extremst weiterentwickelt hat. Früher oder im letzten Jahr hat er, das wissen wir alle, immer wieder Fehler gemacht, auch so kleine Flüchtigkeitsfehler. Er hat sehr stark an sich selbst gezweifelt, immer wieder mit sich selbst gehadert. Man hatte da gar nicht wirklich das Gefühl, da fährt ein kommender Weltmeister. Mittlerweile, muss ich sagen, hat dieser Titel aus dem letzten Jahr ihm eine Souveränität verliehen, die ich ihm letztes Jahr nicht zugetraut hätte. Die hat er jetzt. Er hat die letzten beiden Rennen gewonnen. Viel wichtiger aus meiner Sicht auch, McLaren hat die Kurve gekriegt, haben mittlerweile eins der besten Autos. Ob sie schon das beste Chassis haben, weiß ich nicht, ob ich das schon so behaupten würde. Mercedes ist nach wie vor sehr, sehr stark. Aber zumindest auf Strecken wie Zandvoort und Ungarn war McLaren ja auch für mich da tatsächlich die Nummer eins. Sie haben den Mercedes-Motor im Heck, hast es auch angedeutet mit der eigenen Motorenabteilung. Sie wissen zumindest mittlerweile, wie sie mit diesem Motor umgehen müssen. Das heißt, einen Riesenvorteil hat Mercedes da gar nicht mehr. Sie haben natürlich immer noch einen Riesenvorsprung. Sie haben auch Kimi Antonelli im Auto, den ich, obwohl er ja viel jünger ist als Lando Norris, den ich aber sehr, sehr stark einschätze. Ja, aber sag niemals nie, in der Form eines Norris, in der Form eines McLaren, würde ich zumindest an Mercedes Stelle ein bisschen intensiver in meine Rückspiegel gucken.
Ja, das kann wirklich ungemütlich werden, zumal auch in Toto Wolff ja betont, ja, wann kommen wir eigentlich mal mit Updates, es wird noch mehrere Rennen dauern. Jetzt bekommt ja Antonelli erst einmal einen neuen Motor, wahrscheinlich auch mit dieser ADU-Ausbaustufe. Mercedes hat ja diesen Token, ADU sprechen wir auch nochmal gleich. Das ist ja auch wirklich recht kompliziert, das Ganze. Aber ja, jetzt bekommt der Antonelli diesen neuen Motor. Da wird McLaren natürlich ganz genau hinschauen, wie Antonelli dann durchs Feld fliegen wird, ne? Weil er muss ja nach hinten.
Genau, also du sagst es, Antonelli muss in Monza nach hinten, weil er sein Kontingent an Motoren dann aufgebraucht hat. Gerade in Monza ist es für ihn natürlich heftig, als Italiener vorm Heimpublikum dann von relativ weit hinten starten zu müssen. Hängt ja am Ende auch immer so ein bisschen davon ab, wo landet er im Qualifying und dann ja mindestens plus 10. Je nachdem, wenn Mercedes auch noch gleich weitere Teile tauscht, kann das auch durchaus ganz nach hinten gehen. Aber erstens, neuer Motor, du sagst es, wahrscheinlich, also ganz sicher ist er geupdatet und wahrscheinlich sagen wir jetzt mal nach dem ADUO-Reglement auch, weil so richtig durchsehen kommen wir bestimmt noch zu, tut er ja kein Mensch. Also es wird ein besserer Motor sein, den er im Heck hat, es wird ein neuer Motor sein, den er im Heck hat, der bringt ja auch immer noch mal ein paar PS und wir sind in Monza, wo das dann auch sich potenziert. Das heißt, ich traue, das ist vielleicht jetzt eine ähnlich steile These, wie wenn ich sage, ich traue Lando Norris zu, dass er durchaus eine Aufholjagd starten kann, dann traue ich auch Kimi Antonelli zu, dass er ein Monza trotzdem gewinnt. Aber nichtsdestotrotz, natürlich hat auch Lando Norris einen Mercedes-Motor im Heck, nicht die neueste Ausbaustufe, aber er hatte einen, wenn McLaren sich gut anstellt in Monza, dann wird es zumindest mal auch wieder spannend. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch brauchten nach einer ersten Saisonhälfte, die natürlich insofern gut war, als dass man mit Kimi Antonelli so einen neuen Superstar da hat wachsen sehen. Aber dass so die nächsten, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen wir jetzt noch haben, 10 oder sowas in der Art, möchte ich noch mal eine andere Geschichte haben, nämlich ein echtes WM-Duell.
Ja, so einen reinen Durchmarsch, den wollen wir nicht sehen. Natürlich drücken wir jedem den Piloten da gleich die Daumen, aber für uns natürlich und für euch da draußen auch ist natürlich WM-Spannung auch immer nicht schlecht in so einem Saisonverlauf. Ja, zu Norris wollte ich auch noch sagen, also man sagte immer wieder, so ein WM-Titel sorgt für mehr Reife bei einem Piloten. Das kann man bei Norris wirklich unterstreichen, hat ihn wirklich gestärkt, sowohl auf dem beim Verhalten auf der Strecke als auch daneben. Ja, und Antonelli, man hätte eigentlich...
Genau, und da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber sieht man ja auch teamintern. Ne? Letztes Jahr war Oscar Piastri über weite Teile der Saison mindestens auf Augenhöhe, in Teilen darüber. Lando Norris dann ja in Zandvoort ausgerechnet, also genau vor einem Jahr, den Motorschaden sogar gehabt. Da sah alles danach aus, als würde Oscar Piastri Weltmeister werden. Und jetzt ist Lando Norris bei McLaren die ganz klare Nummer 1, sowohl was Punkte angeht, als auch vom Gefühl her. Und Oscar Piastri hat sein Mojo verloren sozusagen. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass Piastri vielleicht auch mit diesen Autos nicht ganz so gut klarkommt wie Norris. Das liegt auch daran, dass Norris jetzt auch mental Weltmeister ist. Genau das Gleiche hatten wir damals bei Sebastian Vettel, als der 2010 mit Red Bull Weltmeister wurde. Eigentlich 2010 eine relativ harte Saison gegen Mark Webber hatte und ab 2011 einfach Webber um die Ohren gefahren ist wie Hölle. Und ich glaube, das macht gerade bei Lando Norris sehr, sehr viel aus.
Ja. Und apropos Teamkollege, wir haben natürlich auch gedacht, vor allem vor der Saison, wer wird Weltmeister, Antonelli oder George Russell? Ich glaube, du hattest in deiner Saison-Prediction sogar den Russell-Reifen. Ich habe uns für Antonelli entschieden. Aktuell, ja klar, Antonelli vorn. Ja, sogar 59 Punkte sind's oder 56, ich glaube, es sind wieder 59, ja, 59 sind's. Und zwar, bleibt dieses WM-Duell ein bisschen aus. Jetzt hatten wir natürlich auch diese Situation in Zandvoort am Rennende, ich glaube, 7-8 Runden vor Schluss war's, da hat Russell Antonelli dann auch durchgelassen. Der fragt nach, ja, kämpft er dann auch überhaupt noch um den Sieg? Norris war ja schon 11 Sekunden weg, die Frage hätte er sich sparen können. War natürlich auch vielleicht eher so ein bisschen rhetorisch gemeint. Naja, nichtsdestotrotz hat er am Ende Antonelli durchgelassen und nicht um seinen zweiten Platz gekämpft. Ralf meinte zu mir, das wäre sowieso so weit gekommen, dass er ihn durchgelassen hätte und wäre sowieso vorbeigekommen, Antonelli. Und er hätte sich dann nur unnötig gegen das Team gerichtet und den Kampf sowieso verloren und am Ende die Reifen kaputt gemacht und dann wären die Ferraris noch vorbeigekommen, so. Und Glock hat aber im Live-Kommentar gemeint, er hätte Antonelli nicht passieren lassen. Wie war denn deine Meinung dazu?
Also ich bin da so ein bisschen eigentlich auf Ralfs Seite, weil ich glaube, dass Antonelli mit frischen Reifen ja doch mit Geschwindigkeitsüberschuss ankam und der wäre irgendwann vorbeigekommen. Wie du schon sagst, Russell hätte sich dann wahrscheinlich auch seine Reifen zerstört, hätte sich intern Unmut bei Mercedes zugezogen. Das ist alles nichts, was man jetzt unbedingt braucht. Wie man es als Team richtig macht, hat Mercedes da schon gezeigt. Wie man es als Team falsch macht, hat Ferrari ja auch gezeigt. Lewis Hamilton hat da eine bessere Platzierung verloren, weil Charles Leclerc ihn aufgehalten hat. Also wenn man das so aus Teamsicht sieht, dann hat Mercedes alles richtig gemacht. Und wie gesagt, ich glaube auch, Antonelli wäre ohnehin an George Russell vorbeigekommen. Vielleicht hat Russell damit auch ein peinliches Überholtwerden verhindert, indem er einfach Platz macht. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Kern deiner Frage, die ja darauf abzielt, macht man freiwillig Platz überhaupt? Macht man freiwillig Platz, wenn man selbst Weltmeister werden will? Nein. Also nein. Nein. Nein, Charles Leclerc hat es nicht gemacht. War aus Ferrari-Sicht dumm, sage auch ich als Außenstehende, als Beobachterin, Journalistin, Fan, wie auch immer. Aber ich glaube, genau da ist auch der Unterschied zwischen einem Leclerc und einem George Russell, dass eben Leclerc sich gedacht hat, warum soll ich den Hamilton da jetzt vorbeilassen, selbst wenn wir auf unterschiedlichen Strategien sind. Nö, also ich kompromittiere ja auch mein eigenes Rennen. Aber ich glaube, bei Russell, also Russell ist halt mittlerweile durch diese erste Saisonhälfte Gebrochen ist jetzt das falsche Wort, aber der ist in einem ganz anderen mentalen Status mittlerweile. Der weiß wahrscheinlich selbst, dass er nicht mehr Weltmeister werden kann. Der sieht selbst, was Kimi Antonelli da so leistet. Und vielleicht ist da einfach auch dieser letzte Wille, Widerstand zu leisten, weil er selbst ja auch noch viel vorhat dieses Jahr. Der scheint für mich gar nicht mehr da zu sein. Und vielleicht stellt er sich deswegen auch so halb unbewusst, halb aber auch bewusst in den Dienst des Teams. Ja, um im nächsten Jahr dann die nächste Chance zu bekommen. Aber wenn ich sowas sehe, also aus meiner Formel-1-Zeit, ja, Nico Rosberg, ne? Nico Rosberg hat das bei Mercedes auch mal machen müssen, nach 2014 Spa, wo er und Lewis ja aneinander geraten sind und es dann eine Standpauke gab von Toto und also Toto Wolff und Niki Lauda. Danach hat, wenn ich mich recht erinnere, Nico Rosberg mehrfach Lewis Hamilton, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht nicht auf Ansage vorbeigelassen, also aber jedenfalls in meiner Erinnerung sehr leicht in diversen Rennen einfach irgendwie passieren lassen, viele Fehler gemacht und so weiter. Der ist am Ende trotzdem noch Weltmeister geworden, ja? Der hat es dann
Dritten Jahr
ein,
dann,
zwei
ja.
Jahre später, also 2 Jahre später, 2016, hat er wieder alle mentale Kraft zusammengenommen und hat Lewis Hamilton dann besiegt. Ich würde sagen, das kann George Russell dann vielleicht auch, aber für dieses Jahr ist George Russell für mich mental nicht mehr der Weltmeister. Das wird Kimi Antonelli. Und seien wir ganz ehrlich, das weiß auch Mercedes, das weiß Mercedes auch intern. Sie müssen auf die Karte Antonelli setzen. Sie dürfen sich nicht gegenseitig Punkte wegnehmen. Und George Russell hat ja einen wunderschönen Sommerurlaub gehabt, hat sich da mit seiner Freundin verlobt. Wahrscheinlich weiß George Russell das auch. Und warum soll er sich da jetzt noch, naja, noch eine Baustelle irgendwie eröffnen? Gleichzeitig habe ich wenig Fahrer in der Formel-1-Geschichte gesehen, die freiwillig Platz machen und dann trotzdem noch wieder Nummer 1 im Team irgendwann werden oder auch große Titel holen.
Die Frage ist auch, was hat er denn für Alternativen? Also, und so ein Günther Steiner zum Beispiel schon gesagt, wenn er jetzt von Antonelli geschlagen wird, dann wird er plötzlich nur noch so Mittelfeldauto und Fahrerniveau haben. Ralf hält da ein bisschen dagegen, weil er sagt schon, ja, Antonelli ist schon so das Lieblingskind bei Mercedes. Und Russell haben wir auch gegen Hamilton gesehen, wie stark der war, dass wenn auf ihn gesetzt wird, er auch wieder, ja, mehr Wunder vollbringen kann. Also, finde ich beide Ansichten spannend. Wie siehst du das?
Ja, du sagst es ja, du eigentlich hast es ja eben genau gesagt. Antonelli ist das Lieblingskind bei Mercedes. Meinst du, das ändert sich? Meinst du, es
Nee.
ändert sich, dass Antonelli das neue Lieblingskind oder das also nicht mehr Lieblingskind von Toto Wolff ist, von Mercedes ist, insbesondere dann, wenn er dieses Jahr Weltmeister werden sollte? Es wird ja dann nur noch mehr. Der Hype um Antonelli ist ja jetzt schon groß. Die Zuneigung, die Toto Wolff ganz offen für Antonelli hegt, die ist jetzt schon groß. Die war früher auch mal für Russell groß, muss man auch sagen, aber da war auch immer noch diese Freundschaft zu Lewis Hamilton, ja? Russell wurde aus meiner Sicht, hatte nie so diesen gefühlten Freundschafts- oder nicht Freundschaft, sondern diesen gefühlten Nummer-1-Status auch bei Toto Wolff, wie ihn jetzt Kimi Antonelli hat. Kimi ist mehr oder weniger die eigene Entdeckung von Toto. Da kommt danach dann nur noch sein eigener Sohn, wenn du so willst, ja. Und deswegen wird das für George Russell wirklich sehr schwer. Der muss natürlich weiter an sich glauben und jetzt vielleicht auch die beste Taktik fahren, indem er sich eben nicht allzu groß wehrt. Boah, aber ich, also in meiner Formel-1-Welt, wenn der nochmal das Comeback schafft und doch noch Weltmeister wird, während Antonelli weiterhin bei Mercedes fährt und nicht irgendwie, keine Ahnung, mehr einen schweren Unfall hatte oder irgendetwas anderes, was ihn bricht, dann glaube ich, ist für George Russell der Zug einfach abgefahren, weil da sind jetzt andere, ja, auch nicht vergessen. Wir haben auch immer noch so einen Charles Leclerc, der irgendwann dann auch mal meiner Meinung nach Weltmeister werden musste, also zumindest es verdient hätte. Dann eben Antonelli, dann ist so ein Lando Norris da, Max Verstappen, den gibt es auch noch. Hoi. Also die Konkurrenz und die Dichte des Feldes, das ist schon heftig in der Formel 1 im Moment.
Ja, und bei aller Mercedes-Politik, der da auf jeden Fall mal reingeredet wird, und ja, es ist schon auch augenscheinlich so, dass Mercedes da wirklich seinen Lieblingsfahrer hat. Aber in so meinen Augen wirkt Antonelli auch als der talentiertere Pilot. Also der den ja wirklich eigentlich fast in jeder Session mittlerweile im Griff. Gut, jetzt war im Sprint war es ein bisschen anders, aber das hat auch wieder mit dem Abflug seine Gründe. Klar, das ist dann auch wieder ein Fahrfehler gewesen, aber wenn beide eigentlich immer das gleiche Auto haben, dann ist Antonelli meistens vorn.
Also ich habe ja vorhin von Lando Norris geschwärmt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ihn gelobt, wie er das in Zandvoort auch gemacht hat, wie er keine Fehler mehr macht. Er selbst hat ja von sich auch gesagt, dass er nur noch ganz wenige Schwächen hat oder sowas, so in der Art war der Satz. Also da merkt man, wie selbstbewusst er geworden ist und wie gut er tatsächlich auch geworden ist. Was man da aber trotzdem vergisst bei dem Sieg von Norris, das Duell in Kurve 1 rein. Wer hat das gewonnen und auf welche Art und Weise wurde das gewonnen? Das war Kimi Antonelli, der Lando Norris da hat stehen lassen mit einem extrem späten Bremsmanöver. Holla die Waldfee, 19 Jahre alt, gegen den Weltmeister. Das muss er erst mal machen. Das sind so Momente, da sage ich, alles klar, der Norris ist schon echt gut. Aber der Antonelli, puh, vielleicht noch besser. Nichtsdestotrotz, das Überholmanöver nachher von Norris, der ja an Antonelli und ich glaube Hamilton parallel vorbei musste, war das Hamilton?
Ja.
Ja, war natürlich auch geil. Also deswegen, ne, Norris absolut Applaus verdient, aber Antonelli auch. Und deswegen könnte das echt dieses Jahr noch ein sehr, sehr gutes Duell werden, aber Antonelli muss natürlich erstmal irgendwas um die 80 Punkte verlieren. Und das wird, glaube ich, trotzdem schwer. Dafür ist der einfach zu gut und das Auto ist auch wirklich gut. Aber nach letztem Jahr sage ich niemals nie.
Ja, ich erinnere mich vor allem auch an die iRacing-Begegnung von Antonelli. Also in so einem Formel 2 war der gar nicht so richtig stark, aber ich glaube, da ist auch das erste Mal mitgefahren. Aber als ich ihn dann in Oschersleben auf dem virtuellen Oschersleben gesehen habe und er Formel 3 gefahren ist, da hat er wirklich alle auseinandergenommen. Also das war sehr eindrucksvoll. ja, also ihr könnt auch mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was mit George Russell in dieser Saison noch passiert. Denkt ihr, da gibt's noch das große Comeback, das große Auferstehen oder seid ihr da bei Bianca? Der ist da doch jetzt ja mehr oder weniger gebrochen und da wird's keine große Auferstehung mehr geben gegen den ja so immer stärker werdenden Antonelli. Bisschen auch wie Verstappen Ricardo die Entwicklung, ne? Also letztes Jahr, gut, da war Ricardo schon, also so 2016 war Ricardo schon in den meisten Rennen noch besser als Verstappen, aber dann, als das Potenzial sich richtig entfalten konnte, war Verstappen der klar schnellere Mann. Jetzt das Gleiche mit Antonelli und Russell, ne?
Ja, also man hat ja auch Ende letzten Jahres schon gesehen, dass Antonelli da wirklich auch stark kommt. Der hat halt einfach dieses erste Jahr gebraucht. Man muss sich da erstmal in der Formel 1 zurechtfinden, ja, das ist ja schon nochmal irgendwie was anderes, also vergiss nicht, Max Verstappen hatte Toro Rosso vorher noch, ne? Also der hatte ein ganzes Jahr an der Seite von Carlos Sainz, wenn man so will, wo er sich auf die Formel 1 einschießen konnte. Das hatte Antonelli nicht. Der ist bei Mercedes einfach mal ins kalte Wasser geworfen worden. Und wenn der gleich schneller gewesen wäre als George Russell, ja, also ich halte jetzt schon viel von ihm, dann wäre er das mega absolute super, super, super duper Talent gewesen. Aber jetzt im zweiten Jahr und eigentlich Ende letzten Jahres schon auf Augenhöhe und besser zu sein, das ist schon krass. Also gab ja diverse Zweifel an ihm nach Mitte letzten Jahres. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich das gesehen hatte. Also ich halte ja schon sehr, sehr lange sehr viel von Kimi Antonelli. Ich war bei der Pressekonferenz in Monza dabei, wo Mercedes ihn verkündet hat. Und kann mich erinnern, dass ich da schon gedacht habe, okay, der wird mal was, der Junge. Und vor allen Dingen ist auch noch total sympathisch und dann auch diese ganzen Senna-Anleihen. Ja, Nico Rosberg hat ja sogar in höchsten Tönen geschwärmt, das ist für ihn der neue Senna. Mit den Senna-Anleihen meine ich aber eben geboren in Bologna, dann ja auch dieselbe Startnummer. Antonelli auch noch im selben Krankenhaus geboren, wie Senna gestorben ist. Also diesen Jungen muss man einfach mögen. Und worauf ich eben hinaus wollte, er hatte dann ja trotzdem eben die schwere Krise, in Anführungsstrichen, Mitte letzten Jahres. Aber da hat er sich halt am Schopf selbst dann wieder rausgezogen. Und auch das musst du erstmal hinkriegen. Das wird ihn auch entsprechend stärker gemacht haben, hat aus seinen Fehlern gelernt. Ich erinnere mich auch noch an Imola letztes Jahr war das, wo er im Fahrerlager mit seinen Schulkumpels Fußball gespielt hat. Was ein Fehler war, ne? Weil er sich nicht so richtig auf das Wochenende und auf das Rennen konzentriert hat. Und das Rennen ist dann in die Hose gegangen für ihn, wo aber Toto Wolff hinterher gesagt hat, also das war jetzt eine Lehre, das wird er nicht wieder machen. Das habe ich ihm im Übrigen auch gesagt. Und diese Erlebnisse, die brauchst du erstmal. Und die hat er alle so ein bisschen durchgemacht und ist dieses Jahr echt schon ein relativ ausgewogener, kompletter, guter Fahrer. Wo soll das noch enden?
Ja, letztes Jahr hatte er echt viele Unfälle, muss man sagen. Ich weiß, wir hatten im Thumbnail zum Monza-Training Crationelli. So, und dann, glaube ich, ging's ab bei ihm. Also, er war ja auch im letzten Saisondrittel besser als Russell. Weil man könnte jetzt auch vielleicht sagen, ja, vielleicht liegt's auch an der jetzigen Autogeneration, die ihm einfach liegt. Aber man muss schon sagen, dass gerade jetzt im letzten Saisondrittel da Antonelli schon Russell dann auch mal die Grenze aufgezeigt hat und dass da die Entwicklung einfach gefruchtet hat.
Genau. Also, das meinte ich eben mit Ende letzten Jahres war dann eigentlich schon besser und schön zu sehen, dass es da den Nächsten gibt, der wie Max Verstappen um die Ecke kommt und einfach mal total erfrischend, jung, ohne irgendwie große Vorbelastung, da jetzt den Arrivierten um die Ohren kämpft, um die Ohren fährt. Aber, und jetzt mache ich wahrscheinlich die Überleitung zu deinem nächsten Thema, umso cooler ist es eigentlich auch zu sehen, dass du da so einen 19, ich glaube mittlerweile 20-Jährigen hast, der aber gegen einen 41-Jährigen um die WM fährt, weil Lewis Hamilton ist ja auch noch nicht ganz raus aus der WM, ne? Und da hast du halt den alten siebenmaligen Weltmeister und dann eben diesen neuen, der irgendwann mal 7 WM-Titel haben möchte. Also auch eigentlich eine sehr, sehr coole Geschichte.
Absolut. Und Hamilton kann auch noch einen Rekord schützen von sich. Die meisten Siege mit einem Mercedes, also für Mercedes innerhalb einer Saison. Ich meine, das ist Hamilton mit, ich glaube 11 Erfolgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall will natürlich Hamilton auch so einen Rekord dann verteidigen. Kann er ja natürlich auch. Und er will natürlich auch seinen 8. Titel holen bei Ferrari. Ferrari habe ich tatsächlich auch auf der Liste, eigentlich ein bisschen später. Aber dann sprechen wir da jetzt einfach mal drüber, Bianca. Und zwar, Krisenstimmung da. Also das ist ja schon angeteasert vorhin. Leclerc hat da Hamilton nicht durchgelassen, der dadurch wahrscheinlich auch den 3. Platz am Ende dann verloren hat. Hat auch die Boxenstrategie von Ferrari overruled, ist dann erst später in die Box gegangen. Ja, und hat Hamilton ausgebremst praktisch. Woran liegt das? Sind das diese Persönlichkeiten, die du schon auch gesagt hast, vielleicht auch im Unterschied zu Russell, die da einfach dann ein bisschen sturer sind? Oder ist es auch so ein bisschen ein Kommunikationsproblem? Fehlt da die Strenge von oben? Wo siehst du die Problematik?
Ja, ich glaube, das ist bei Ferrari beides. Einerseits Charles Leclerc, der sich das nicht gefallen lassen kann und darf, dass er Lewis Hamilton Platz machen muss, weil er ist ja der Ferrari-Zögling, der Messias, der eines Tages in Rot Weltmeister werden soll. So sieht ihn Ferrari, so sieht er sich. Das ist das Selbstverständnis und da macht er natürlich nicht Platz. Und darf er auch nicht Platz machen. Also aus seinem Selbstverständnis heraus darf der nicht Platz machen. Das ist noch eine ganz andere Situation als die, in der Russell jetzt ist. Weil Leclerc ist ja gefühlt tatsächlich Ferraris Nummer 1, ist die Zukunft, hat einen neuen 5-Jahres-Vertrag gekriegt. Also der killt sich ja selbst, wenn er da jetzt total easy peasy Platz macht. So aus seiner Sicht. Ich glaube, wenn er Platz gemacht hätte, wäre das gar nicht so schlimm gewesen, weil er hätte das ja noch auch sehr, sehr, also fast noch viel besser erklären können als George Russell, dass ja die Reifenstrategien so unterschiedlicher Natur waren, dass man das einfach mal probiert, den Lewis vorbeilässt und kann man ja auch alles irgendwie, keine Ahnung, wieder rückgängig machen und so weiter und so fort. Ja, aber da kann man auch sagen, okay, zwei komplett unterschiedliche Strategien, die halten sich jetzt mal nicht gegenseitig auf. Es ging noch nicht in Richtung Rennende wie bei Russell. Bei Russell hat ja Platz 2 eigentlich hergeschenkt sozusagen. Mhm. Ja? So ganz offensichtlich, wenn man so will. Also ich will damit sagen, Leclerc hätte es eigentlich auch nach außen hin leichter erklären können, warum er das jetzt getan hat, ohne dass er sich selbst da irgendwie klein machen müsste. Trotzdem hat er es nicht gemacht. Was ich irgendwie auch schon wieder geil finde, weil das zeigt halt, das ist einer der ganz Großen da, dieses Sports, der will Weltmeister werden. Alles gut. Nicht alles gut, natürlich aus Ferrari-Sicht und aus Lewis Hamilton-Sicht, weil wie du gesagt hast, der wäre sonst aller Wahrscheinlichkeit nach Zweiter geworden. Und ich glaube, da fehlt dann einfach insgesamt bei Ferrari die Härte von oben, die Strenge von oben, die Struktur im Team. Früher haben wir immer gesagt, Grande Casino bei Ferrari, das war jetzt kein Grande Casino, aber es ist immer so ein bisschen Casino halt auch da. Und was ich sehr bemerkenswert fand, war das Interview von Lewis Hamilton nach dem Rennen, wo er sehr, sehr klar und ruhig gesagt hat, Leute, wenn ich hier doch noch vielleicht einen Schuss auf den WM-Titel haben will, dann darf uns sowas nicht passieren. Und das werde ich auch im Meeting sehr klar und ruhig sagen, aber ich werde es sagen. Fand ich mega cool, dass er da nicht ausgeflippt ist dieses Mal, dass er nicht rumgejammert hat oder was auch immer, haben wir alles bei Lewis schon erlebt. Auch der ist gefühlt nochmal gewachsen und hat das echt total cool vorgetragen und so wie Lewis das da vorgetragen hat, wäre gerne bei diesem Meeting danach dabei gewesen, weil ich glaube, dass selbst Charles Leclerc im Meeting hinterher gesagt hat, ihr habt recht. Eigentlich habt ihr recht, hätte ich vielleicht nicht machen müssen. Anstatt dass Hamilton Plätze oder Punkte Mut macht auf Antonelli, hat er weitere Punkte verloren. In einer Situation, in der Mercedes das bessere Auto nach wie vor ist, Antonelli ein super starker Fahrer, Ferrari immer wieder so kleine Hiccups hat, also nicht so einen perfekten Durchmarsch jetzt bis zum Ende machen kann. Deswegen sage ich zwar, da ist noch eine WM-Chance vorhanden in diesem Duell alt gegen jung, aber ich traue es Lewis und Ferrari fast weniger zu als Norris und McLaren vom Gefühl her, obwohl der Punktevorsprung oder der Rückstand natürlich geringer ist.
Man muss natürlich auch sagen, Hamilton war jetzt auch nicht fehlerfrei in der Saison, ne? Also Boxenlimiter in Ungarn, dann Frühstart hat er schon gehabt in Silverstone, dann in Silverstone hat er auch einmal mit einer gelben Flagge Glück gehabt, dann hat er noch einen blockiert. Gut, das kann man vielleicht auch auf den Ingenieur schieben, aber sind auch natürlich ein paar Hamilton-Fehler da gewesen, dass der Punkterückstand jetzt dann doch wieder ein bisschen größer ist. Gut, und apropos Ferrari, ja. Früher hatten wir dieses Nummer-1-Problem nicht mit Michael Schumacher, der vor 30 Jahren mit seinem ersten Ferrari durch die Gegend fuhr. Ja, drei Siege hat er 1996 in meinem Geburtsjahr geholt, unter anderem auch in Monza. Und dort wird die Scuderia entsprechend mit einer Sonderlackierung zu Ehren des siebenmaligen Weltmeisters unterwegs sein.
Ja, komme ich mir jetzt schon wieder total alt vor. Wobei bin ich nicht. Aber wenn du sagst, dein Geburtsjahr, krass. Ja, ich saß 1996 mit roter Kappe und rotem Shirt vorm Fernseher und habe Michael Schumacher zugejubelt in diesem Jahr. Es war ein wirklich in Teilen hartes Jahr für mich, weil er doch oft diverse Ausfälle hatte. Ich glaube sogar einmal, dreimal hintereinander. Silverstone, Manicur. In Manicur schon vorm Start, ne? In der Einführungsrunde mit Motorschaden ausgerollt. Halla, die Waldfee. Und ich glaube Montreal. Die drei Rennen sogar hintereinander. Vorher hatte er aber schon Barcelona gewonnen. Ja, und dann kam irgendwann Spa. Spa hat auch gewonnen. Dann auch schon mit dem rund erneuerten Ferrari, in dessen rotem Design, würde ich jetzt mal sagen, dann ja eben jetzt Leclerc und Hamilton auch fahren werden. Und dann kam Monza. Und warum ist Monza unabhängig von dem Sieg in meiner Erinnerung etwas Besonderes gewesen? Weil Michael Schumacher in der Startaufstellung verkündet hat, dass er und Corinna Eltern werden. Also die kleine Gina war damals gerade in Corinnas Bauch und er hat das ganz stolz verkündet und ist dann in Richtung Sieg gefahren. Und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo mein Herz kurz in die Hose gerutscht ist. Da stand nämlich ich weiß nicht mehr, welche Schikane das war, aber in einer Schikane in Monza standen Reifenstapel, damit die Fahrer die nicht abkürzen. Und er ist mit seinem rechten Vorderrad, wenn ich mich recht erinnere, ist er an diesen Reifenstapel gekommen. Und das hat ihm auch das Lenkrad verschlagen. Oh, und also das hätte auch anders ausgehen können. Da hätte er sich drehen können, crashen können, was auch immer. Hat er zum Glück nicht gemacht, ist dann in Richtung Sieg gefahren. Ja, und ich war an dem Sonntag natürlich sehr glücklich. Und insofern, ich fand den Ferrari damals ehrlich gesagt nicht so richtig hübsch. Ja, der hatte ja Anfang des Jahres noch so eine niedrige Nase, so ein bisschen rund vorne. Dann kam der F310B von, ich glaube, es war dann Ross Brawn und Rory Byrne, die rund erneuerte Variante gemacht haben. Und da hatte er dann so eine Haispitze Nase. Also wie gesagt, gab schon hübschere Ferrari, aber irgendwie trotzdem so Schumis erster, die jetzt diese ersten drei Siege, schöne Erinnerung. Und ich glaube, also da wird mir das Herz aufgehen, wenn ich dann sehe, wie Ferrari in der Lackierung mit der Farbe, weil wie gesagt, so Design war da jetzt nicht groß, der war halt einfach rot, wenn Ferrari aber mit dem Design dann an den Start geht.
Ja, das wird auf jeden Fall ein emotionaler Moment, nicht nur für dich, natürlich auch für die ganzen Tifosi. Ja, es geht dann eben auch Monza weiter. Viele Teams planen da ein Motor-Update, also Antonelli haben wir schon gesagt, aber auch Ferrari soll wieder einen neuen Motor bringen und noch zahlreiche andere Teile hat Frédéric Vasseur verraten. Traust du der Scuderia erst einmal den Sieg zu beim Heimspiel?
Ja, na gut, grundsätzlich durchaus. Mercedes hat den stärkeren Motor, wollte ich gerade sagen, und musste dabei in mich hineingrinsen, weil wir jetzt ja seit heute offiziell wissen, dass Red Bull den stärksten Motor hat. Wirkte bislang nicht so auf mich, aber gut. Also Mercedes hat natürlich Vorteile, aber Antonelli von hinten und so weiter und so fort, da kann natürlich trotzdem viel passieren. Ferrari in Monza immer besonders motiviert, bringt neue Teile. Wird Toto Wolff wahrscheinlich wieder fragen, wie die sich das leisten können, weil Mercedes kann sich das ja nicht leisten. Ich übertreibe, aber Toto hat es ja ähnlich gesagt. Sie müssen auf das Budgetlimit achten, also aufs Geld, und können erst später in der Saison wieder neue Teile bringen, während Ferrari einen Teil nach dem anderen rausfeuert, hatte Toto ja auch schon kritisiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bei einem Rennen wie in Monza ist für mich alles möglich. McLaren kann gewinnen, Mercedes kann gewinnen, Ferrari kann gewinnen. Ich persönlich hätte jetzt Red Bull nicht so sehr auf der Rechnung, aber da die ja den besten Motor haben, können auch die gewinnen.
Ja, zumindest nach der Messmethode, und es geht ja dabei auch nur um den Verbrenner, nicht um das gesamte System, was ja auch viele kritisieren, dass das halt irgendwie nicht richtig ausgetüftelt ist, und dieses AdUrSystem sehr kritisch zu sehen ist. Kann man auch absolut verstehen. Ja, und dann sind wir auch bei Aduro wieder. Das ist ja gerade schon gesagt. Red Bull hat noch den besten Motor. Jetzt haben sie die Ergebnisse von 1 und 2 zusammengefasst, nochmal, ja, veröffentlicht die FIA. Red Bull weiterhin vorne, hast du ja gerade schon gesagt, dann Mercedes zwischen 2 und 4% weg, alle anderen Teams, also alle anderen Hersteller, Entschuldigung, Ferrari, Audi und Honda sogar 4 oder mehr% weg. Aber nach dieser zweiten gibt es jetzt eben keine Updates. Also sie haben jetzt nochmal diese Rangfolge bestimmt, wer wie vorne ist. Aber es gibt jetzt eben keine neuen Token zur Entwicklung. Also Audi hat jetzt zum Beispiel einen Turbolader in Barcelona gebracht und haben jetzt noch einen übrig. Den dürfen sie dann noch verwenden, wenn sie den nicht schon irgendwo verwendet haben. Aber die kriegen jetzt nach der zweiten Periode keinen neuen dazu. Es ist recht kompliziert, das Ganze. Und nach der dritten Periode wird dann auch wieder analysiert nach den nächsten 6 Rennen. Da soll aber dann tatsächlich nur von Rennen 12 bis 18 geschaut werden. Ja, auf jeden Fall erstmal neue Updates für Mercedes und Ferrari wahrscheinlich im Monza.
Wir haben jetzt zwei Zeiträume hinter uns. Nach Zeitraum 1 war ja Red Bull schon vorne und Red Bull hatte dann aber falsche Messmethoden kritisiert, dass das nur unter ganz gewissen Drehmoment- oder Drehzahlbedingungen so sei, dass sie den besten Motor hätten, sonst ja nicht. Deswegen hat die FIA jetzt nochmal nachkontrolliert und so scheint es mir, hat Zeitraum 2 einfach so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Zeitraum 1 bestätigt, Red Bull ist vorne, Mercedes an Nummer 2 und dann kommen die anderen drei, die du gesagt hast. Und damit darf Mercedes dieses Jahr ein Update bringen und nächstes Jahr ein Update und die anderen dürfen dieses Jahr zwei Updates bringen und nächstes Jahr zwei Updates. So, ja, ist das alles irgendwie noch gerecht und fair und dass nur der Verbrennungsmotor berücksichtigt wird, wenn man doch vielleicht eigentlich total geile Effizienz hat oder eine geile Batterie oder einen ganz tollen Elektromotor. Also ich tue mich damit mittlerweile wirklich sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass Mercedes ganz klar den besten Antrieb hat, aber nachrüsten darf, dann frage ich mich wirklich, was dieses Aduo irgendwie soll.
Ja.
Oder Red Bull verarscht uns alle, aber auch das fände ich dann irgendwie wieder so transparenzmäßig irgendwie schlecht.
Und dann ist das System nicht mal fair. Also da wäre es wirklich am besten. Jeder kann mit seinem Budget Cap da entwickeln, was sie wollen. Ich finde es auch jetzt zum Beispiel unfair. Also du hast ein System, was nur den Verbrenner analysiert, und dann darf Red Bull jetzt den Motor die ganze Zeit nicht weiterentwickeln. Also es ist ja auch schwachsinnig, obwohl die ja wirklich nachweislich nicht den besten Gesamtantrieb haben. Ja, also deswegen macht das auch null sportlich Sinn, und so eine Angleichung von Token ist ja so ein bisschen BOP-mäßig, hat auch mit dem sportlichen Ansatz nichts zu tun. Und wir haben in der Formel 1 anders als im GT3-Sport nicht unterschiedliche Fahrzeugkonzepte, also wir machen die klare Formel. Ja, also macht das alles wenig Sinn. Und in dem Sinne steigen wir jetzt bei so viel Kompliziertheit auch einfach mal aus. Komplexität.
Genau.
Und melden uns dann demnächst wieder. Ja, Bianca, wir haben nicht einmal richtig über Verstappen gesprochen. Was ist denn hier los auf unserem Kanal? Wir sind doch die Verstappen-Fans eigentlich.
Holla die Waldfee. Ja, jetzt, wo er nur noch hinterher fährt und auch noch Fehler macht und Unfälle baut und so weiter,
Ja,
das
stimmt.
verschweigen wir dann lieber mal, ne?
Genau, absolut. In dem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.
Oh, die glauben uns das noch. Nein, das nächste Mal reden wir auch wieder über Verstappen und ich habe das durchaus kritisch gesehen, dass ihm da dieser Fehler unterlaufen ist, aber am Ende Fehler passieren. Bis zum
Ja,
nächsten Mal.